und dementsprechend auch vielen Dank an Phil, der mich eingeladen hat, heute Morgen zu euch zu sprechen. Ganz kurz zu mir, Danny hat schon ganz, ganz viel erzählt. Ich war jahrelang Stammleiter im Stamm Albershausen, war auch Regionalleiter der Region BW6 und wir haben viele, viele Aktionen zusammen gemacht. Wir haben viel erlebt in unseren Sommercamps. Eins zu früh. Da hat's da noch eine schwarze Folie davor? Glaube noch nicht. Genau, da kommen wir jetzt nachher dazu. Genau, wir haben viel, viel erlebt. Bei mir kam dann irgendwann die Zeit, dass ich gemerkt habe, so langsam merke ich, wie dieses Ranger-Dasein innerlich bei mir so ein bisschen abnimmt. Ich habe gemerkt, wie so Gott zu mir gesprochen hat, Olli, pass auf, ich möchte mit dir weitere Wege gehen. Ich bin jetzt zwar noch nicht so alt, ich bin 45, werde ich dieses Jahr. Manche sagen ja, bis ins hohe Rentenalter könnte man eigentlich Ranger sein. Für mich war klar, nein, ich werde das nicht sein. Ich werde irgendwann mal das Ganze in jüngere Hände abgeben. Und das konnte ich im Oktober 2020, konnte ich das an jüngere Hände abgeben. An den Marc, der jetzt mittlerweile den Stamm leitet bei uns. Und ich merke einfach, wie Gott mich mittlerweile in eine andere Richtung gebrauchen möchte. Ihr habt gesehen, ich bin Lobpreisleiter bei uns in der Gemeinde. Normalerweise bin ich nicht alleine irgendwo. Also ich habe normalerweise meine Frau dabei, die mitsingt, meine Tochter, die mitsingt, mein Schwiegersohn, der Schlagzeug spielt und mein Sohn, der Klavier, Bass, alles spielt, was halt so anfällt in der Band. Wir sind eigentlich eine richtig tolle Familienband. Ich muss sagen, das war auch eine Gebetserhörung von mir als Jugendlicher. Sowas wirklich zu erleben. Also in der Gemeinde, wo ich früher aufgewachsen bin, in der Freien Christengemeinde Ravensburg, war auch der Pastor dort, der mit seiner Familie alles gemacht hat. Ich habe ihm gesagt, Herr, wenn du mich irgendwann mal in deinem Dienst haben möchtest, möchte ich gerne auch Lobpreis leiten mit meiner ganzen Familie zusammen. Das ist richtig gut, weil so gibt's auch keinen Stress. Wer muss heute sonntags früher da sein? Wer muss nächste Woche sonntags früher da sein? Man muss sich immer zerreißen, so sagt man einfach, hey, als ganze Familie müssen wir eh alle früher da sein. Das ist richtig gut. Ich bin einfach begeistert, wie Gott das über all die Jahre hinweg geführt hat. Genau, Stammleiter bin ich keiner mehr. Ich bin mittlerweile bei uns in der Gemeinde öfters hin und wieder auch mal am Predigen, als wenn der Jürgen, unser Pastor, nicht da ist. Darf ich im Wort dienen. Und das ist richtig gut. Und ich freue mich, wie Gott einfach einen gebraucht und man merkt, wie das Ganze einfach Fahrt aufnimmt, wie er Dinge verändert im Leben. Daniel hat schon gesagt, wir feiern heute Pfingsten. Aber was feiern wir an Pfingsten eigentlich? So die Frage, die sich manchmal stellt, wenn man mit anderen Personen im Gespräch ist, die so vielleicht nicht so im Glauben stehen. Denn Pfingsten ist ja neben Weihnachten und Ostern einer der bedeutendsten Feiertage, oder? Also zumindest einer der bedeutendsten Feiertage in der Kirchengeschichte, auch als Christen. Doch immer wieder stellt man fest, statt einer harmonievollen Stimmung wie an Heiligabend liegt häufig Stress und Ärger wegen des Pfingststaus in der Luft. Sind wir doch mal ehrlich, wem ging es denn nicht schon mal so? Pfingsten im Urlaub, Stress, Pfingststau, erstmal overladen, Kinder werden nicht fertig, wir wollen los, weil wir müssen weg, bevor wir in den großen Stau kommen. Dann kommst du zu spät weg, fährst los und dann kommt der beliebte Stau in den Pfingstferien. Alle wollen sie an Pfingsten in Urlaub. Wieso denn nur? Du bist schon gestresst, weil das Vorfeld einfach mit den Urlaubsvorbereitungen, Autopacken, ist schon so stressig gewesen, dann kommt auch noch dieser Stau, deine Frau sagt vielleicht nebendran zu, Mensch, hast jetzt die Straße fahren müssen, hättest nicht anders fahren können und ich weiß nicht, die Stimmung, die knistert und auf einmal geht's los. Da fängt der Urlaub an Pfingsten schon richtig gut an. Sind wir ehrlich, aufgrund der Urlaubsvorbereitungen und Autopacken ist doch der eigentliche Grund für die freien Tage an Pfingsten bei vielen in den Hintergrund gewandert, die sich gar nicht mehr darüber Gedanken machen, warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Ein Pfingstgottesdienst, merken wir doch alle, ist auch nicht wirklich so toll besucht wie ein Heiligabendgottesdienst, wie ein Krippenspiel. Da findet man einfach viel, viel mehr in der Gemeinde, in der Kirche, wo die Leute hinströmen, die sagen, Heiligabend gehe ich einmal im Jahr in Gottesdienst, das Krippenspiel schaue ich mir einmal im Jahr an. Und was ist an Pfingsten? Pfingsten gehen wir in Urlaub. Ich möchte niemanden verurteilen an dieser Stelle, der an Pfingsten in Urlaub geht. Ich war auch einige Jahre an Pfingsten im Urlaub. Bietet sich einfach an, es ist Vorsaison, es ist günstiger, wenn man als Familie unterwegs ist, macht es einfach viel, viel mehr Sinn. Aber es kommt doch ganz schnell der Eindruck auf, dass Pfingsten gar nicht so wichtig ist. Aber warum? Dabei ist doch das Ganze eigentlich, das Gegenteil ist doch der Fall. Pfingsten hat doch zwei zentrale Bedeutungen für uns. An Pfingsten wurde der Heilige Geist empfangen, der seitdem eine beständige Verbindung zwischen dem Menschen und Jesus im Himmel hat. Nummer eins. Nummer zwei ist, es ist der Startschuss der Gemeindearbeit und damit die Geburtsstunde der Kirche. Die biblische Geschichte über das erste sehr spektakuläre Pfingstereignis können wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Da steigen wir jetzt mal ein. Falls es nicht geht, könnt ihr gerne hinten weiter drücken. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie waren alle an einem Ort beisammen, wohlgemerkt. Und plötzlich geschah aus dem Himmel, muss ich das koordinieren hier? Okay. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Geburtsstunde der Kirche. Hier wird beschrieben, wie die Jünger von Jesus das erste Mal den Heiligen Geist erleben und wie sie mit seiner Hilfe anfangen, Gemeinde zu bauen. Für Christen hat das Wirken des Heiligen Geistes seitdem einen hohen Stellenwert. Seid ihr da bei mir? Er wird auch als Helfer oder Sprachrohr zwischen Gott und den Menschen charakterisiert. Wir feiern am Pfingsten, dass Jesus uns Christen in dieser Welt nicht alleine lässt. Jesus ist gegangen und er hat gesagt, er schickt euch jemanden, der mit euch ist. Jesus ging und der Heilige Geist war schon da. Schauen wir uns nachher an. Die Jünger haben nur empfunden, dass der Heilige Geist jetzt geschickt wird, aber eigentlich war er schon von Anfang an da. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er den Stellvertreter schickt, den Beistand. Und 50 Tage nach Ostern erfahren die Jünger und alle Anwesenden den Heiligen Geist, wie wir es gerade in Apostelgeschichte gelesen haben. Jesus ist nach seiner Himmelfahrt nicht mehr sichtbar anwesend, aber durch den Heiligen Geist hat jeder Gläubige eine innige Verbindung mit Jesus, mit Gott. Zusammengefasst können wir jetzt also sagen, Pfingsten ist ein Fest der Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist. Kann es denn einen besseren Grund zum Feiern geben? Ich glaube nicht, oder? Der Titel meiner Message heute, der Heilige Geist, Hirngespinst oder Wahrheit? Schauen wir uns das Ganze an. Was oder wer ist der Heilige Geist? Göttliche Energie oder Gott in Person? Gott als Vater, Gott als Sohn, das ist uns allen bekannt, das ist uns geläufig, das wissen wir. Beim Heiligen Geist sieht es oft so anders aus. Wer genau ist die dritte Person in der Dreieinigkeit? Als Christen glauben wir an Gott den Vater, den Schöpfer des Universums, den allmächtigen Schöpfer. Jesus Christus, sein Sohn, ist für unseren Glauben ebenso von großer Bedeutung. Man kann sich zu einem Fußballverein bekennen oder zu einer politischen Partei, ist heutzutage gang und gäbe. In der Kirche bekennt man sich zu wichtigen Glaubensaussagen, wie in Bekenntnissen zusammengefasst, zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis. Geht auf die Aussagen der Apostel Jesu zurück. Auf die Sätze haben sich die Christen damals in der frühen Kirche geeinigt, sie haben das so übernommen, um einfach darzustellen, das ist mein Glauben, da gehe ich mit, und sie wurden über Jahrhunderte so weitergegeben. Im Glaubensbekenntnis heißt es zum Beispiel, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Was heißt das? Als Christ glaube ich doch in der Regel an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Welche Bedeutung Vater und Sohn für uns Menschen hat, das ist uns alle ganz klar. Aber was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Mir ging es lang so, obwohl ich in der Pfingstgemeinde groß geworden bin. Ich kam mit ungefähr 10 Jahren zum Glauben. Bin in der Pfingstgemeinde, in der Freien Christengemeinde Ravensburg aufgewachsen. Bin dann hierher gezogen durch meine Liebe. Wir haben geheiratet, ich bin nach Göppingen gekommen. Und seitdem sind wir im christlichen Gemeindezentrum Albershausen. Und für mich war all die Jahre klar, Vater, Sohn, das ist für mich bewusst. Aber Heiliger Geist, mit dem kann ich nichts anfangen. Also man hat für mich als Kind gebetet in der Kinderstunde, dass ich den Heiligen Geist empfange. Man hat für mich als Jugendlicher gebetet, dass ich den Heiligen Geist empfange. Und ich saß da. Es tut sich nichts. Es tut sich gar nichts. Ich bin immer noch so wie vorher. Was ist der Heilige Geist? Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Für mich war das total blöd. Die Leute haben alle in komischen Sprachen geredet, mit komischen Worten, wo ich dachte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, Hilfe. Und warum? Weil mir keiner erklärt hat, was es denn bedeutet, wenn die anderen in anderen Sprachen reden. Für mich hatte ich das... Für mich war das total verrückt. Ich habe mich unwohl gefühlt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich denke, dem einen oder anderen geht es heutzutage genauso. Der einfach denkt, was ist da los? Viele stellen sich den Heiligen Geist als eine unpersönliche Kraft oder Energie vor, die uns wirkt. Die Bibel zeichnet uns ein anderes Bild. Und ich habe eigentlich erst vor 6 Jahren so richtig den Heiligen Geist in mir erlebt. Ich bin schon lange im Glauben unterwegs. Wie gesagt, mit 10 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben. Mit dem Heiligen Geist konnte ich aber wirklich nichts anfangen. Vor 6 Jahren hat es angefangen, dass der Heilige Geist in meinem Leben anfängt zu wirken. Am Anfang habe ich gedacht, was ist jetzt los? Ich kann damit gar nichts anfangen. Was tut sich hier? Die Bibel zeichnet dieses Bild. Sie beschreibt den Heiligen Geist als eine Person, die in enger Beziehung zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn steht. Der Heilige Geist ist ein integraler Bestandteil des Dreieinen Gottes. Lass uns schauen in Johannes 4, Vers 23 bis 24. Aber die Stunde kommt und sie ist jetzt da, in der die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist das Bild, das Gott in der Bibel zeichnet, was Gottes Geist bewirkt. Wer oder was ist der Heilige Geist? Ob bewusst oder unbewusst, beim Kennenlernen einer Person zählt anfangs der äußere Eindruck, oder? Wenn ihr jetzt jemanden kennenlernt, kriegt ihr so einen ersten Eindruck von einer Person, und ich weiß nicht, wie es euch da damit geht, ihr sucht in eurem Gehirn nach irgendwelchen Schubladen, die Person, Schublade auf, Schublade rein, fertig. So verschiedene Schubladen denken. Das lässt sich auch nicht abstellen, wenn man immer anfängt, irgendwo einzusortieren. Aber beim Kennenlernen einer Person ist doch der äußere Eindruck wichtig. Ich selber weiß nicht, was ich für einen Eindruck bei meiner Frau hinterlassen habe, als ich sie kennengelernt habe. Wir haben uns übrigens auf dem Pfingstcamp kennengelernt, auf dem Powwow. Das war damals so 92 die größten Camps in Deutschland. Da gab es nicht die Regionalcamps, sondern gab es die Distriktcamps. Also war ganz Baden-Württemberg war dort auf einem Camp mit 700 Personen. Und Stamm Ravensburg, Stamm Albershausen waren nebeneinander. Und wir haben uns irgendwo bei einem Geländespiel kennengelernt. Angefangen hat es, meine Frau ist etwas älter als ich, sie war damals schon Leiter, ich war noch als Teilnehmer dabei, was ich damals noch gar nicht so registriert hatte, dass sie da als Leiterin schon dabei war. Und wir haben uns bei einem Geländespiel kennengelernt und es ging eigentlich los, dass wir angefangen haben, Blödsinn zu machen und Stamm Albershausen, Stamm Ravensburg haben sich angefangen mit Tannenzapfen abzuschießen. Weil an der Station, wo wir waren, zum Klettern kam gerade niemand und uns war es langweilig. Also haben wir uns angefangen, gegenseitig mit Tannenzapfen abzuschießen. Weiß nicht, ob das der Eindruck war, den meine Frau mitgenommen hat. Sie wird von mir abgeschossen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich keinen guten Eindruck hinterlassen hätte, wären wir heute nicht 26 Jahre verheiratet. Wir hatten vor kurzem unseren 26. Hochzeitstag. Wir haben zwei wundervolle Kinder. Eins davon ist selber schon verheiratet. Und ich habe ihr vor 26 Jahren dann das Jawort auf dem Standesamt gegeben. Also nochmal, bewusst oder unbewusst, beim Kennenlernen einer Person zählt immer der äußere Eindruck. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Heiligen Geist? Heiliger Geist ist doch nicht zum Anfassen. Er ist keine Person. Jesus war da, er war mit seinen Jüngern unterwegs. Aber der Heilige Geist? Irgendwo ein Atem, irgendwo ein Luftzug, irgendwo eine leise Stimme. Ein Geist ist unsichtbar. Und dennoch finden wir in der Bibel Passagen, die vom Heiligen Geist in einer sichtbaren Form erzählen. Zum Beispiel schreibt der Evangelist Matthäus, dass der Geist bei der Taufe Jesu wie eine Taube auftritt. Genau. Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Im biblischen Urtext stehen hier im Neuen Testament das Wort Pneuma für den Geist. Und im Alten Testament steht für den Heiligen Geist das Wort Ruach. Diese zwei Worte lassen sich mit Hauch, Atem, Luft oder Wind übersetzen. Und diese zwei Worte stehen für einen besonderen Wesenszug des Heiligen Geistes. Wie ein Wind, der kräftig als sanfte Brise oder kaum merklich weht, spürt man den Heiligen Geist mal mehr, mal gar nicht. Und doch, er ist stets präsent. Ich vergleiche es immer, die meisten von uns haben wahrscheinlich sowas hier in der Tasche, Smartphones oder Computer zu Hause oder Radio oder sonst irgendwas. Ich sehe den Strom in der Steckdose nicht. Ich spüre ihn vielleicht, wenn ich mit irgendwas reinsteche, wenn ich als Jugendlicher denke, ich muss mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da rein mit irgendwas reinsteche, bitte nicht nachmachen. Aber sofern wir unseren Stromstecker einstecken, tut sich was. Ich sehe den Strom nicht, aber er ist da. Genauso können wir es uns mit dem Heiligen Geist eigentlich vorstellen, der ist da und wir müssen ihn einfach abrufen. Er ist da. Genauso wie der Strom. Deutsche Übersetzungen von der Bibel übersetzen es meist nicht mit Wind Gottes. Luther übersetzt zum Beispiel Ruach und Pneuma mit Heiliger Geist oder Geist Gottes. Und an manchen Stellen spricht er auch von Atem Gottes. Und ich war irgendwann vor Jahren mal richtig schockiert, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Es gibt tatsächlich Personen, Religionen, sogar Bibelübersetzungen, bei denen der Heilige Geist nicht real ist. Diese Passagen werden einfach ausgeblendet. Die werden gar nicht mit reingenommen, weil sie sagen, der Heilige Geist existiert nicht, den gibt's nicht, ich nehme das raus. Ich war schockiert. Weil, wenn wir das Wort studieren, dann kommen wir ganz am Anfang zu 1. Mose 1, Vers 2. In dem steht, und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wenn jetzt jemand leugnet, dass es den Heiligen Geist nicht gibt, sage ich, schau mal bitte ganz am Anfang der Bibel, da wirst du das finden. Da steht's 1:1. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wer kann denn jetzt sagen, dass es den Geist Gottes nicht gibt? Auch wenn ich ihn nicht sehe. War auch damals nicht sichtbar. Diese Stelle belegt die Existenz von der Schöpfung. Von hier an erscheint er in vielen Geschichten durch das gesamte Alte Testament. Wahrscheinlich haben die Autoren vom Alten Testament keine mit Auge sichtbare Begegnung mit dem Heiligen Geist. Vielmehr, sie versuchten es aufzuschreiben, wie sie den Geist Gottes erlebten. Sie hatten nicht das sichtbar vor Augen, sondern sie haben versucht aufzuschreiben, wie der Geist Gottes durch Personen wirkt. Das Alte Testament berichtet oft davon, wie der Geist Menschen erfüllt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Gott Menschen mit besonderen Gaben befähigt. Josua, der Nachfolger Mose, so steht es in 5. Mose 34, 9, wurde mit dem Geist der Wahrheit erfüllt. Israel, Volk Israel stand seit dem Auszug aus Ägypten unter dem Schutz des Geistes. Können wir lesen, Jesaja 63, Vers 11. Und bei der Salbung von David zum König lesen wir, dass ihn der Heilige Geist erfüllte, um der königlichen Verantwortung nach Gottes Willen zu tun. Er wurde durch den Geist Gottes gefüllt. Und zu den wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes im Alten Testament zählt wohl die Berufung der Propheten. Gott berief sich, weil das Volk Israel zunehmend sich von Gott abwandte. Die Geschichte kennen wir. Und Gott nutzte die Möglichkeit, dass er Propheten nahm als eine Mittlerrolle zwischen Gott und seinem Volk. Kann man nachlesen. 2. Samuel 23, Vers 2, Micha 3, Vers 8. Ich habe nicht alle Bibelstellen hier mit reingenommen in die Präsentation heute Morgen. Dürft ihr gerne nachlesen. Besonders interessant, es war auch ein Prophet, der voraussagte, dass einer kommen wird, der in besonderer Weise vom Heiligen Geist erfüllt sein wird. Jesaja 11, Vers 1 bis 2. Denn mit Jesus wollte Gott nicht nur seinen Bund mit Menschen erneuern, die Aussicht auf den Messias gab den Menschen eine ganz neue Hoffnung und ermöglichte allen gleichermaßen einen neuen Weg zu Gott. Wie wir es vorher gelesen haben in Apostelgeschichte 2. Lass uns noch einen Switch machen zum Heiligen Geist im Neuen Testament. Im Neuen Testament ändert sich die Rolle des Heiligen Geistes. In der Abschiedsrede an die Jünger verspricht Jesus, dass er wiederkommen wird. Und in der Zwischenzeit sagt er, stelle ich euch einen Statthalter zur Verfügung. Ich stelle euch den Paraklet zur Verfügung. Luther übersetzt dieses griechische Wort mit Tröster. Damit hat Jesus eindeutig den Heiligen Geist gemeint. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist der, der kommt, weil Jesus weg ist, steht uns zur Seite und er wird uns alles lehren und alles erinnern oder auch halten, was Jesus gesagt hat. Und der Paraklet hat sich erstmals offenbart mit dem Pfingstereignis, mit der Geburtsstunde der Kirche. An der Geburtsstunde befähigte die Jünger, die Botschaft Gottes in vielen Sprachen zu erklären. Stellt euch das mal vor, dass ungefähr 3000 Menschen damals zum Glauben kam. Also es waren noch viele, viele tausend mehr an diesem Ort. Und nicht nur alle aus einem Volk. Man kann sich's vorstellen, da waren Amerikaner, waren Schweizer, alle möglichen Nationen. Und in den Reden hat jeder in seiner Sprache gehört. Verrückt, oder? Das finde ich auch mal cool, man bräuchte in keiner Konferenz mehr eigentlich einen Übersetzer, weil es jeder so hört, wie man es eigentlich hören muss in seiner eigenen Sprache. Total verrückt. Jeder Anwesende hörte die Worte in der eigenen Muttersprache und konnte verstehen, was gesagt wird. Das macht der Heilige Geist. Das macht der Heilige Geist. Verrückt. Und ich möchte mit euch noch einfach ein paar Eigenschaften des Heiligen Geistes anschauen, die man so im Neuen Testament sieht. Im Brief an die Korinther sehen wir, dass der Heilige Geist nachforscht. Eine Eigenschaft des Geistes, der anfängt in uns drin nachzuforschen und uns Dinge aufzuzeigen, was in unserem Herzen nicht stimmt. Er besitzt einen eigenen freien Willen, 1. Korinther 12, Vers 11, der auch uns Menschen bewusst von Gott gegeben wurde. Jeder von uns hat einen eigenen Willen bekommen. Genauso auch der Heilige Geist. Er hat einen eigenen Willen. Ebenso wie ein Mensch drückt sich der Heilige Geist durch menschliche Gefühle aus. Er ist zum Beispiel verletzlich. Und Paulus schreibt, dass der Mensch fähig ist, den Heiligen Geist zu betrüben. Epheser 4, Vers 30. Wir können den Heiligen Geist betrüben, wir können ihn traurig machen. Genauso teilt sich der Heilige Geist anhand menschlicher Ausdrucksformen mit. Er redet mit uns in 1. Timotheus 4, Vers 1 und er vermittelt uns Wissen. Johannes 14, Vers 26. Aber gibt seine Meinung auch klar durch Befehle wieder. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Und er verbietet oder verhindert verschiedene Dinge. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7. Ich würde jetzt nicht genauer darauf eingehen, weil dieses Thema Heiliger Geist, das ist so riesig, dass man da wirklich stundenlang drüber reden könnte. Einfach so gewisse Eigenschaften. Er forscht nach. Er hat einen freien Willen. Er ist verletzlich. Man kann ihn betrüben. Er öffnet sich uns in verschiedenen Ausdrucksformen. Er redet mit uns. Er vermittelt uns Wissen. Er gibt seine Meinung klar durch Befehle wieder und er verbietet oder verhindert verschiedene Dinge. Wie können wir dem Heiligen Geist Raum geben? Wie erkenne ich, was mir der Heilige Geist sagen will? Die allgemeine Antwort dazu, je mehr Raum ich dem Heiligen Geist in meinem Leben gebe, desto spürbarer wird er in mir und desto klarer erkenne ich, was er mir sagen will. Das ist alles. Ich gebe dem Heiligen Geist mehr Raum in meinem Leben, desto spürbarer wird er anfangen, in mir zu wirken und desto klarer erkenne ich auch, was er mir sagen will. Das ist es. Einfach, oder? Ja. Nicht immer. Nicht immer. So wie im Wort drinsteht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus an erster Stelle. Heiliger Geist an erster Stelle. Wenn wir anfangen, in diesen Modus reinzukommen, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen, mich damit zu beschäftigen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, fängt er an, in meinem Inneren zu wirken. Er fängt an und es wird immer mehr, es wird immer mehr. So ging es mir am Anfang. Als ich vor einigen Jahren dann dieses erleben durfte, wie anfängt der Heilige Geist zu wirken, hat es einfach mal nur mit einem Gedanke angefangen. Einfach nur ein Wort. Und ich dachte, was soll ich jetzt mit dem Wort? Hä? Wieso kommt mir jetzt dieses Wort? Das hat in der Situation gar nichts zu suchen. Wieso kommt jetzt ein Wort? Das war ein Schritt. Du sprichst das Wort aus und jemand anders musste genau dieses Wort hören. Die Person war da und sagte, genau, auf dieses Wort habe ich gewartet. Und das ist eine Bestätigung dazu, dass der Heilige Geist anfängt zu wirken. Und so kann sich das immer tiefer in uns anfangen zu vermitteln, immer tiefer anfangen zu verwirklichen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Das ist so wichtig. Deswegen ein paar Schritte. An erster Stelle steht die Bibel. An erster Stelle steht das Wort Gottes. Da steht alles über den Heiligen Geist drin. Da steht alles über Gott und den Vater drin. Da steht alles über Jesus drin. Das ist das, was uns erfüllen muss. Und nimm dir Zeit dazu. Das ist wichtig. Ich muss mir Zeit für Gottes Wort nehmen. Es reicht nicht, einfach drei Verse zu lesen. Fertig. Jetzt kann ich den Tag starten. Gut ist. Ich bin auch Mensch. Ich bin berufstätig. Mir fällt es genauso schwer, mehr als drei Verse am Morgen zu lesen. Manchmal schaffe ich es gar nicht, weil ich es körperlich nicht aus dem Bett schaffe. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich nehme mir das oft vor und sage, morgen früh stehe ich früh auf und ich lese, nehme mir eine Tasse Kaffee, ich trinke einfach gern Kaffee, setz mich mit meiner Tasse Kaffee an den Tisch und dann lese ich. Der Wecker klingelt, das Kopfkissen ist stärker, ich bleibe lieber noch 15 Minuten liegen. Uns geht's allen so. Ich war jahrelang im Außendienst unterwegs und da habe ich die Zeit genutzt. Ich fahre im Auto stundenlang zu Kunden und ich konnte die Zeit nutzen, Lobpreis hören, beten, auf Gott hören. Das war eine geniale Zeit. Mittlerweile bin ich im Innendienst tätig, ich habe die Zeit gar nicht mehr. Gott hat mir einen anderen Job gegeben und ich muss mir die Zeit suchen, wo ich Gott wieder an erster Stelle stehe und mir die Zeit rausnehmen kann. Und für mich war vor ein paar Monaten, im November hat es angefangen, habe einfach davor schon gemerkt, es geht ein bisschen zurück. Ich merke einfach, wie durch Corona, du bist immer nur in diesem Modus zu agieren. die Bestimmung neu, das muss neu gemacht werden, der Stream muss optimiert werden, da muss noch was gemacht werden. Du gehst sonntags in die Kirche, du bist nur noch in diesem Modus zu agieren. Du bist gar nicht mehr in dem Modus, das Wort Gottes zu hören. Nur noch agieren, nur noch handeln. So ging es die ganze Zeit. Und meine Frau saß irgendwann da und sagte, du sag mal, dir geht's gar nicht gut. Sag ich, nee, mir geht's überhaupt nicht gut, weil ich einfach merke, wie das Glaubensleben bei mir zurückgeht, wie ich einfach die Zeit nicht mehr habe für Gott. Ich muss irgendwas tun, weil ich merke, es ist nicht gesund. Ich muss irgendwas in meinem Leben tun, weil wenn es so weitergeht, bin ich weg. Meine Frau macht eine Schule in Kitzingen zum Kinder- und Jugendberater und da ist sie einmal im Monat übers Wochenende weg, Freitag bis Sonntag, und sie sagt zu mir, pass auf, ich habe da echt eine gute Idee, und es war echt super, dass sie diese Idee hatte. Und ich glaube auch, dass diese Idee von Gott war, der ihr einfach das eingegeben hat. Und sie sagte zu mir, weißt du was? Schau doch einfach, dass du alle 3 Monate mitkommst. Wir suchen uns eine Ferienwohnung. Ich bin auf der Schule. Du hast den ganzen Tag für dich. Du hast den Freitagnachmittag und Abend für dich. Du hast den ganzen Samstag für dich und den Sonntagmorgen. Und sonntags fahren wir dann wieder zurück. Das erste Wochenende im November, das war echt herausfordernd. Muss ehrlich gestehen, ich habe alles digital. Bücher digital, Bibel ist digital, die Bibelsoftware ist alles digital. Ich habe alles dabei, dass ich nicht viele Bücher mitschleppen muss. Und natürlich hier dieses gemeine Ding da. Ich musste mir bewusst sagen, nein, ich ignoriere jetzt alles. Flugmodus reinmachen war etwas schwierig, weil dann hätte meine Frau mich nicht mehr erreicht, wenn irgendwas gewesen wäre, weil ich habe sie zur Schule gefahren, musste sie abholen. Deswegen Flugmodus war ganz schwierig. Aber hinzusitzen und zu sagen, egal was jetzt für eine Nachricht kommt, ich ignoriere die jetzt. Egal was sich jetzt gerade tut, ich ignoriere das. Ich nehme mir jetzt bewusst Zeit für Gott. Ich nehme bewusst Zeit für den Heiligen Geist, ihm Raum zu geben. Es kostet eine Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei jedem von uns. Die Entscheidung zu treffen, ich möchte Gott an erster Stelle stellen. Ich möchte den Heiligen Geist in meinem Leben erfahren. Und dann das, was ich gelesen habe im Wort Gottes, in meinem Alltag umsetzen. Auf mich wirken lassen und umsetzen. Ein weiterer Punkt, den wir ganz schnell übersehen, ist das Reden des Geistes, wie der Geist Gottes reden kann. Der Geist Gottes kann reden durch einen Eindruck, durch ein Gewissen. Vielleicht hast du das Gefühl, oh, das ist richtig, das ist falsch. Der Heilige Geist kann auf so viele unterschiedliche Arten mit uns kommunizieren, die wir lernen müssen, wie er das tut. Es kann auch jemand anders sein, der auf dich zukommt und irgendwas zu dir sagt. Und vielleicht hat jemand ein prophetisches Wort für dich. Vielleicht hat jemand einen Eindruck für dich, den er dir weitergibt. Notiert es. Ganz wichtig. Notiert es. Ich habe viele Dinge, die über meinem Leben gesprochen wurden, leider nicht notiert. Und ich habe es mir angewöhnt, irgendwann so ein bisschen einen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Und wenn man sagt, Gott, du hast doch da gesagt, das und das und das und das und das, Jesus, Heiliger Geist, das wurde gesprochen über meinem Leben. Wann kommt denn das endlich mal in meinem Leben? Schauen wir mal die Sachen an, die über dir ausgesprochen wurden, sagt Gott. Und du wirst erkennen, dass viele Dinge in deinem Leben sich verändert haben, weil Gott schon lange eingegriffen hat. Wir es aber gar nicht sehen, weil wir viel zu beschäftigt sind. Ich spreche hier aus meinem Leben. Bei euch kann das ganz anders aussehen. Aber so geht's mir. Dass ich viele Dinge einfach nicht kapiere, was der Heilige Geist schon lange getan hat. Wir müssen hellhörig werden. Wer als Christ wachsen möchte, dem hilft es, sich bewusst zu machen, dass der Heilige Geist in ihm wohnt und Veränderungen bewirken möchte. Es gilt, sensibel zu werden in Bezug auf seine oft leise Stimme, ihm bei seiner Arbeit zu fördern, mitzuarbeiten, statt ihn mehr oder weniger bewusst an seiner Arbeit zu hindern. So, zum Beispiel, der Heilige Geist gibt dir das Gefühl, das ist jetzt richtig, was du machst. Du denkst aber, nein, das will ich gar nicht. Also der Heilige Geist wirkt und sagt, hey, das ist richtig, was... Nein, das ist nicht richtig, was ich mache. Der Heilige Geist sagt, doch, das ist richtig, was du machst. Nein, das möchte ich nicht machen. Wir agieren oft aus unserem Sein heraus gegen den Heiligen Geist. Vielleicht geht's dir anders. Ich erlebe das oft genug. Ich stehe im Lobpreis und denke mir, soll ich diesen Eindruck jetzt weitergeben oder nicht, den Gott mir jetzt gerade in diesem Moment gibt. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich war schon oft richtig feige. Ich habe es nicht getan. Und hinterher denke ich, Heiliger Geist, ich habe dich betrübt. Heiliger Geist, ich hätte in dem Moment das aussprechen müssen, weil bewusst eine Person im Raum war, die es hätte hören müssen. Und ich habe mir irgendwann, habe ich mich entschlossen dazu, ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Wenn Gott mir in dem Moment einen Eindruck gibt, egal ob es für mich noch so Sinn ergibt oder nicht, ich werde es weitergeben. Ich werde das Sprachrohr sein, das Gott gebrauchen möchte. Ich möchte nicht mehr gegen den Geist Gottes ankämpfen. Ich möchte nicht ihn in die andere Ecke bringen. Ich möchte mich ihm voll und ganz zur Verfügung stellen. Sei es durch prophetische Worte, durch Eindrücke, im Gebet über jemand was aussprechen. Ich möchte das tun. Und es können dir folgende Fragen dabei helfen. Welche Handlungen, Angewohnheiten und Situationen helfen mir, damit der Heilige Geist ungehindert in mir wirken kann? Welche Handlung, Angewohnheit oder Situation sollte ich meiden, damit ich ihn in seinem Wirken nicht hindere oder blockiere? Wir werden aufgefordert, uns füllen zu lassen. Wir werden aufgefordert, uns mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen. Wir sind Kirche, wir sind Gemeinde, wir sind Christen. Wie in Apostelgeschichte 2 ist es heute noch Fakt. Wir sind die Braut. Wir sind die, die Jesus nachfolgen. Deshalb haben auch wir den Heiligen Geist für uns zur Verfügung. Weil Jesus nicht da ist. Er ist im Himmel. Er sitzt auf dem Thron. Einerseits heißt es, dass wir, du und ich, etwas dazu beitragen müssen. Andererseits, dass wir uns nicht selbst füllen, sondern gefüllt werden. Sich selbst füllen ist ein bisschen schwierig. Ich versuche jetzt alles in mich reinzufüllen. Ich versuche alles in mich aufzunehmen. Ich gehe dahin und ich gehe dahin, nur um diesen Heiligen Geist in mich aufzunehmen. Wir müssen auch bereit dazu sein, unser Gefäß füllen zu lassen. Wir müssen bereit dazu sein, dass der Heilige Geist in unserem Herzen anfängt zu verändern. Wir können so viel Schrott und Müll in unserem Herzen mitnehmen. In unserem Alltag werden wir viele, viele Dinge erleben, die uns versuchen runterzuziehen, wo wir wissen, die sind nicht gut für uns. Wir werden viele Dinge sehen und in unserem Herzen einfach auch erlauben, aber wir müssen auch dem Heiligen Geist erlauben, dass er diese Dinge wieder rausnimmt. Wir müssen erlauben, dass er anfängt, unser Herz zu reinigen. Ich war vor vielen, vielen Jahren, habe ich einen Dienst in Anspruch genommen, der nennt sich RTF, Restoring the Foundation. Und ich habe einfach Dinge in meinem Leben gespürt, gehabt, die hatte ich gar nicht bewusst wahrgenommen. Das sind Dinge in meinem Leben schon gewesen als Kind, als Säugling, wo ich noch nicht mal auf der Welt war, die über mir ausgesprochen wurden. Woher soll ich denn die wissen? Es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen wir anfangen, dass der Heilige Geist sie rausnimmt. Wir müssen, wenn der Heilige Geist den Finger draufhebt, dann bete drum, sprech mit jemand drüber. Der Heilige Geist will jeden von uns mehr und mehr füllen und er wartet nur darauf, dass wir es zulassen. Er wartet nur darauf, dass du heute die Entscheidung triffst, ja, ich möchte mich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich möchte mehr wirken von dem Heiligen Geist. Ich möchte mehr, dass es anfängt, in meinem Herz zu sprudeln, Und so wie Luther es geschrieben hat, wenn das Herz voll ist, dann fließt der Mund über. Wenn es bei uns anfängt, mehr und mehr zu wirken, dann bleibt es gar nicht aus, dass wir anfangen zu reden. Dass es rauskommt aus unserem Mund, dass wir anderen erzählen, was es heißt, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Es bedarf unserer Entscheidung. Ihr seht, der Heilige Geist ist schon immer real, auch heute noch. Er ist kein Hirngespinst, wie manche meinen, sondern er ist da, um uns zu begleiten und zu führen. Und mein letzter Vers für heute Morgen. Philipper 4, Vers 13, ein viel zitierter Vers. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ein Vers, der oft gesagt wird, wenn man in einer Notsituation drin ist, Gott macht alles Gute, Heiliger Geist ist mit dir, alles wird besser. Denk nur dran, alles vermagst du durch den, der dich stark macht. Ich vermag es nicht durch meine Kraft, Dinge zu ändern. Aber ich vermag es durch den. Ich vermag es durch den Heiligen Geist. Weil er mich stark macht, weil er mir Kraft dazu gibt. Die Kraft kommt nicht von mir. Ich kann anfangen, diese Kraft in mir wirken zu lassen, aber die Kraft wird definitiv nicht von mir kommen. Wir müssen anfangen, den Geist Gottes in uns wirken zu lassen. Diese Kraft, Paulus hat es geschrieben in Gefangenschaft. Er hat es geschrieben in Gefangenschaft. Ein Riesenvorbild für mich, dieser Mann, der wirklich Schiffbruch erlitten hat, der ausgepeitscht wurde. Und er kann doch sagen, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Weil er das erlebt hat. Er hat es erlebt. Und ich würde gerne mit einem Gebet schließen. Und wenn du kannst, lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Und ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist als Beistand, als Tröster geschickt hast. Ich danke dir, dass du präsent bist. Dass du nicht einfach nur eine Person bist, die irgendwo in einem Buch drin steht, sondern dass du real bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Dass du da bist und anfängst, in den Herzen zu wirken. So wie wenn Strom aus der Steckdose kommt. Dass du da bist. Du bist real. Wir können dich nicht sehen, Heiliger Geist, aber du bist da. Und wir wollen uns öffnen für dich. Wir wollen uns öffnen für dein Reden. Heiliger Geist, komm und erfülle du jeden Einzelnen, wie damals in diesem Pfingstereignis. Komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Fülle und du siehst, was jeder Einzelne gerade in seinem Herzen bewegt. Du siehst, wie es jedem Einzelnen gerade geht, was so drinsteckt. Du siehst aber auch Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du gerade jetzt in diesem Moment Dinge offenbarst, Dinge zeigst in unserem Herzen, die wir vor deinen Thron bringen sollen, die wir vor dich bringen sollen, weil dein Blut alles wegwäscht, was wir zum Licht bringen. Ich danke dir, dass du jetzt anfängst zu wirken, Heiliger Geist. Komm du mit deiner Fülle. Komm du mit deinem Feuer. Komm du mit deinem Reden heute Morgen. Zeig du uns Dinge, die weg müssen in unserem Herzen und gib du uns Kraft und Mut, in diesem Modus anfangen zu leben, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, weil es eine Fülle in uns erwecken wird, eine Kraft in uns erwecken wird, die wir bisher nicht kannten. Ich danke dir, Herr, dass du groß und mächtig bist. Ich danke dir, Herr, dass du wirken möchtest. Ich danke dir, Herr, du bist stark, du bist mächtig und du möchtest reden zu jedem Einzelnen von uns. Du möchtest reden zu jedem Einzelnen von uns. Wir erheben deinen Namen, Herr. Wir geben dir die Ehre über alles, was wir tun. Wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich, Herr. Ich habe einfach gerade den Eindruck, vielleicht braucht es irgendjemand von euch, ich sah gerade ein Bild, wie man vor so einem Zaun steht. Der Zaun ist tut quasi so eine Wiese eingrenzen und es gibt nur einen Zugang zu dieser Wiese, aber dieser Zugang ist so ein bisschen mit Stacheldraht zu Er ist auch mit hohen Büschen verwachsen und man kommt so eigentlich gar nicht durch. Aber außerhalb dieses Zaunes ist so alles verdorrt. Es ist gar keine richtige Wiese mehr da. Es ist alles so richtig fest und vertrocknet. Und innerhalb dieses Zaunes ist alles ganz frisch. Und du weißt nicht, wie du da reinkommst. Und ich sehe einfach, wie Jesus kommt und dir Dinge zeigt heute Morgen, wie diese Dornen, diese Sträucher weggenommen werden können. Ich empfinde, wie Jesus jetzt gerade spricht zu dir und sagt, verlass dich auf mich. Vertraue du mir, denn ich werde diese Dinge wegnehmen, dass du auf diese Wiese kommst. Ich werde diese Dinge von deinem Leben wegnehmen, dass du an dieses frische Gras kommst, dass du in dieser Fülle neu leben kannst, nach der du dich sehnst. Ich danke dir, dass du Wege mit mir gegangen bist, aber wir gehen weiter zusammen. Du wirst von diesem Verdorrten wegkommen auf eine frische Wiese. Und er wird dir heute Morgen zeigen, wie du diese Dinge wegnehmen kannst in deinem Leben. Er wird den Finger draufheben und sagen, das müssen wir rausnehmen, das müssen wir rausnehmen, das müssen wir rausnehmen. Und du wirst einen Zugang zu dieser Wiese bekommen. Halleluja, Jesus. Vater, wir versiegeln das alles heute Morgen in deinem Wort. Wir danken dir, Herr, für dein Wirken heute Morgen, für dein Reden heute Morgen. Und wir geben dir die Ehre, Herr, in allem, was wir tun. Amen. Amen. Amen.